Wisst ihr noch, was ich euch gesagt habe am Anfang des Jahres? Die Freude wird stehen in 2010. Und wenn eben das Wort von der Melanie kam, über Freude möchte ich dir zurufen, die Freude am Herrn ist deine Stärke und sie will es sein und sie kann es sein. Und wenn du noch nicht gelernt hast, wie man sich freut, dann schau mal kleinen Kindern zu. Och, das ist doch alles nur selig. Weißt du, was passiert, wenn du anfängst zu lachen oder einfach zu springen? In dir passiert was. Und deine Seele hat immer Einfluss auf deinen Geist. Ja, man kann das nicht machen in der Weise, dass es alleine durch Übungen funktioniert. Aber wenn du die Entscheidung triffst, das ist die Voraussetzung. Ich will mich freuen. Das ist, was David tat schon im Alten Testament. Ich will mich freuen im Herrn. Und dann mit 2, 3 Übungen oder Dingen, das versuchst anzufachen, wirst du merken, die Freude kommt. Und das ist nicht eine selige Freude, die es dann bleibt, sondern es wird eine tiefe geistige Erfahrung. Und dein Tag wird anders aussehen. Es gibt Tage, da sollten wir uns vor den Spiegel stellen und sagen, hey, wow, ich freue mich so. Obwohl du vielleicht gerade ganz anders fühlst. Und beobachte mal, was passiert. Sich zu freuen ist ganz, ganz leicht. Aber es geht nur, wenn ich mich entscheide, das tun zu wollen. Sonst kann es unmöglich sein. Weil ich kann mich ja nicht entscheiden für einen anderen, dass der sich freut. Das funktioniert nicht. Ich kann niemanden dahin motivieren. Ich kann nur zeigen, wie es geht. Aber jeder muss den Weg letztlich selber gehen. Eine Frau sieht aus dem Fenster und entdeckt, dass ihr Schäferhund ein Kaninchen im Maul hat. Das Kaninchen der Nachbarin. Die Frau stürzt aus dem Haus, entwindet dem Hund das Kaninchen, aber es ist zu spät. Das Kaninchen ist tot und sieht auch nicht mehr wirklich gut aus. Nun ist das Verhältnis zu den Nachbarn ohnehin nicht allzu gut. Also trägt die Frau das Kaninchen ins Haus, wäscht das Fell, föhnt es und legt es heimlich wieder zurück in den Stall. 2 Stunden später ertönt ein gellender Schrei durch den Garten. Die Frau läuft in den Garten, wo am Zaun die völlig aufgelöste Nachbarin steht. Auf die Frage, was denn passiert sei, antwortet die Nachbarin stockend: Unser Kaninchen! Unser Kaninchen! Vor 4 Tagen ist es gestorben! Wir haben es begraben! Und jetzt ist es wieder da! So lass die Toten ruhen! So, wir dürfen uns freuen im Haus Gottes. Amen. Selbst über tote Kaninchen. Heute geht's weiter mit dem Thema biblischer Glauben, Teil 4. Und wir werden heute, wenn alles klappt, die Halbzeit erreichen von den 12 Wahrheiten über biblischen Glauben, um die es geht. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, dass Glauben immer die Wahrheit über die Fakten stellt. Die Fakten nicht ignoriert, nicht so tut, als wäre die Diagnose nicht so, sondern die sagt, aber es gibt eine höhere Wahrheit, die man auf diese Fakten legen kann, nämlich die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und die verändert, nicht immer sofort, manchmal sofort, aber sie verändert schließlich immer die Fakten. Weil wenn ich das Richtige beständig tue, dann kommt ein Ergebnis, was Gutes mehr raus. Ja, Galater 6, Vers 9, ich zitiere das ja immer wieder, dass das jeder von uns auch weiß. Und wir haben uns angeschaut, dass jeder von uns das Maß des Glaubens besitzt. Jeder. Jeder hat dasselbe Maß als Ausgangsposition mitbekommen. Du hast dasselbe Maß, haben wir gesagt, wie Reinhard Bonnke oder Joyce Meyer oder wen auch immer du als geistigen Held oder Vorbild siehst. Du hast dasselbe Ausgangssituation wie auch diese Persönlichkeiten. So wie wir ja auch alle dasselbe Zeitbudget haben. Also hat immer jemand gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Das ist eine Lüge. Der hat genauso 24 Stunden am Tag wie du. Die Frage ist nur, wofür gibt er sie aus? Und dafür ist es ja okay zu sagen, ich möchte mir die Zeit dafür nicht nehmen. Das ist ja in Ordnung. Wir alle müssen Prioritäten setzen und gucken, wo geben wir das aus. Die Bundeskanzlerin Merkel hat genauso viel Zeit jeden Tag wie ich. Und glaubt ihr, dass die viel mehr zu tun hat? Die muss genau gucken, wie die ihre Zeit ausgibt. Und du und ich, wir müssen es auch. Auch in unserer kleinen Welt haben wir viele Aufgaben, die nach uns rufen. Und so ist es auch mit dem Maß des Glaubens. Jeder hat es, aber wie pflegen wir es? Weil der Unterschied zur Zeit ist nicht vermehrbar, aber das Maß des Glaubens ist vermehrbar. Wir können darin investieren und das Maß des Glaubens wächst. Jemand, der seinen Samen vergräbt und dann jeden Tag ausgräbt und guckt, ob schon was passiert ist, der wird weniger Wachstum erleben, als der, der es eingräbt, düngt, für Sonne und Licht und Boden sorgt und das dann auch mal ein paar Wochen in Ruhe lässt und merkt, auf einmal kommt was durch die Erddecke geschossen und es wächst. Ich habe euch jetzt einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht von einem meiner Favorites, Indiana Jones. Ja, wir haben so, das darf ich gar nicht sagen. Seid ihr soweit mit dem Filmausschnitt? Dann bitte Licht aus und Film an, wie der Richter sagt, immer so ähnlich. Bisher sind alle gestorben, die diesen Weg gegangen sind. Die suchen den heiligen Gral, das Abendmahlsgefäß Jesu. Jetzt soll er denselben Weg gehen, wo alle vorher in Fallen getötet wurden. Er tut das für seinen Papa. Ich hätte euch das noch weiter gezeigt, aber da kommt so ein bisschen eine gruselige Szene und die wollte ich ganz gerne ersparen. Aber Papa ist geheilt worden nachher. So, es ging gut aus. Er hat aus dem Kelch getrunken und dann wurde alles wieder gut. So wie der Herr halt eben ist, ne? Immer aus seinem Kelch trinken. So, ich glaube, dass genau diese drei Schritte jeder von uns zu gehen hat, und zwar mehrfach. Vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie dort, aber wir brauchen auch ein bußfertiges Herz, Demut vor Gott. Das ist der Standard für unser Christsein. Alles, was im Glauben wir jemals haben wollen, hängt davon ab, wie sehr wir wirklich Gott unterordnet leben und sein Wort über uns stellen, über unsere Interessen, über unsere Meinungen, die wir ja auch alle haben. Und dann ging es um die Fußstapfen Gottes, in seinem heiligen Wort zu wandeln. Das ist Kühnheit, das zu tun, was das Wort sagt, obwohl man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Man weiß nicht, was kommt noch, was geht noch. Und dann, das Eindrucksvollste war sicherlich der Sprung im Glauben. Dann den Schritt von den anderen zu setzen, du siehst nichts. Du siehst nichts. Du hast nur ein Wort, was dir sagt, es geht, wenn du im Glauben springst. Ich habe so Sprünge schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Und es ist jedes Mal sehr herausfordernd, weil du siehst nichts und du machst trotzdem den Schritt. Und dann merkst du, wow, es trägt, es geht. Wie Petrus, der aufs Wasser gestiegen ist. Das sind die Schritte des Glaubens, ohne zu sehen. Heute geht es darum, das, was wir letztes Mal gehört haben, umsetzen zu können. Wie mache ich denn das Glauben über die Wahrheit setzen? Wie bringe ich mein Maß des Glaubens zum Wachsen? Wie setze ich Wahrheit über Umstände? Wie mache ich das ganz pragmatisch? Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort oder durch Gottes Wort. So, wir kommen hier wieder zurück zum Wort Gottes, zur Bibel selbst und stellen fest, die Bibel ist Quelle und Maßstab für deinen und für meinen Glauben und wird es immer sein. Das Wort Gottes ist die Basis. Das letzte Mal sprachen wir über 2. Timotheus, wo steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Passage von der letzten Predigt vor 3 Wochen, denke ich, war das. Das Wort belehrt uns, was richtig und falsch ist. Es überführt uns da, wo unser Leben nicht richtig läuft und zeigt uns, wie wir es richtig führen können. Es weist uns zurecht, was wir ja nicht immer alle so gern haben, wenn wir die Grenzen von Gottes Schutzraum verlassen haben und damit Angriffsfläche für den Feind bieten. Und insofern ist diese Zurechtweisung sehr, sehr wesentlich für unser Vorankommen. Und es erzieht uns, unser Leben richtig zu leben und über unsere Gefühle, über unsere Umstände und Erfahrungen zu herrschen und unsere Ängste und Sorgen zu besiegen. Das ist Erziehungsarbeit, die Gott an jedem seiner Kinder leistet. Je mehr wir davon zulassen und sogar uns aktiv holen, desto leichter ist es für ihn. Denkt, wenn ihr selbst Kinder habt und eure Kinder doch mitarbeiten in der Erziehung, ist es viel schöner. Wenn die sagen, okay, ich sehe es ja ein, anstatt schon wieder verbietest du mir was. Okay? So, lasst uns doch solche Kinder sein, wie wir sie uns wünschen. Das Wort Gottes wurde uns gegeben, um uns zu jedem guten Werk völlig zuzurüsten. Gut bedeutet auch richtig. Ich kannst diese Worte oft austauschen im Neuen Testament, gut und richtig, zu jedem richtigen Werk. Also zu jeder Sache, die einfach richtig ist, zu tun. Unsere Werke oder Taten drücken aus, wer wir sind und auch, wer uns wirklich führt. Denn Gott hat uns ausschließlich für die guten, für die richtigen Werke vorgesehen. Und für diese werden wir durch das beständige Lesen und Meditieren des Wortes ausgerüstet. Es geht letztendlich immer darum, uns zu befähigen, immer das Richtige zu tun. Ob wir das erreichen in unserer Lebenszeit, das kann ich dir nicht versprechen, das weiß ich auch bei mir nicht. Aber ich weiß, dass es mehr geht als heute, bei mir zumindest. Ich kann noch mehr lernen, das Richtige zu tun, es viel öfters und viel schneller zu erkennen. So sind die Aufgaben des Wortes hier recht klar. Das Wort sagt über sich selbst, wer etwas hinzufügt oder wegnimmt, ist verflucht. Üble Geschichte. Das Wort zeigt uns den Willen Gottes und bildet dadurch den Schutzraum, in dem wir uns sicher fühlen dürfen und wissen dürfen, nicht nur fühlen. Und sobald wir aus Quellen trinken, die nicht vom Wort Gottes gespeist und abgedeckt sind, beginnt eine Verunreinigung unser Selbst. Wir denken, das ist ja nicht so schlimm. Aber je länger, je öfter, je intensiver wir das tun, uns von Dingen füllen lassen, die nicht vom Wort her abgedeckt sind, desto mehr schaden wir uns letztendlich. Die Frage ist, wie hörst du das Wort? Wie kann ich, wenn ich durch das Hören des Wortes wachse, wie kann ich das Wort hören und damit mein Wachstum beschleunigen? Denn möglicherweise empfinde ich mich noch gar nicht so gesegnet, wie ich aber vom Wort her eigentlich sein sollte. Also ich habe das viele Jahre so empfunden. Heute denke ich, es geht schon ganz gut, aber es gibt immer mehr. Amen. Denn je mehr ich gesegnet bin, desto mehr kann ich ein Segen sein. So, da hängt's ja oft. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hatten wirklich Überfluss an Finanzen und all diesen Dingen. Und die sagten mir mal, also es reicht völlig aus für uns. Wir haben da alles, was wir brauchen, auch die Altersversorgung, alles ist sicher. Wir brauchen nicht mehr. Und da sagte ich mal, Jürgen, ich finde das ganz schön egoistisch. Ja, wieso denn? Wieso? Hey, schau mal, wenn du nur an dich denkst, mag das ja so sein. Aber wir glauben doch, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Wie willst du mehr Segen sein können, wenn du sagst, ich habe ja genug für mich? Dann hast du für dich immer genug, aber du wirst nicht sehr viel zu geben haben. Wie wäre es denn, wenn du noch mehr empfängst und du noch mehr geben kannst? War ein ganz neuer Gedanke. Aber muss man ja drüber nachdenken. Wofür lebe ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Geht es nur darum, dass ich sicher bin? Okay, dann haben wir irgendwo einen Punkt erreicht, wo wir sagen, jetzt reicht's. Jetzt kann ich mal die Vierer ausstrecken, meine Scheunen sind sicher. Jesus warnt solche Leute sehr stark. Er sagt, wer sagt denn, dass die Scheunen sicher sind? Wer sagt, dass du morgen noch was davon hast? Wenn du so denkst, ist dein Leben vielleicht kürzer, als du ahnst. Aber die Leute, die geben, beobachtet mal Geber, selbst nicht christliche Geber, beobachtet Leute, die gerne und freizügig geben, die großzügig sind. Das sind oft Leute, die sehr alt werden und sehr alt gesund werden, weil die haben eine Grundhaltung von Dankbarkeit, von Liebe, von Wertschätzung, von Zufriedenheit. Wisst ihr? Wir haben diese Frau besucht vor kurzem, eine alte Bekannte der Familie, 93 Jahre, wow, hat mich diese Frau beeindruckt. Als Christ wahrscheinlich ein Baby. Weiß nicht so viel von Gott, aber schleppt sich immer noch Sonntag für Sonntag in ihre Kirche. Fantastisch. Und jetzt lernt sie mehr. Sie haben CDs gegeben und sie lernt jetzt mehr. Aber sie hat diese Grundhaltung von Dankbarkeit und von Zufriedenheit und von Großzügigkeit und Großmut. Und da können wir uns alle was abschneiden. Da können wir noch mehr von haben. Und wenn ich das erkenne, dann sage ich, Gott, gib mir mehr. Ich würde gerne mehr Segen sein. Mehr für die Gemeinde geben, mehr für Leute geben, die in Not sind, mehr einfach Leute ermutigen, die im Glauben vielleicht gerade erste Schritte gehen, um denen zu zeigen, boah, Gott kann auch durch mich jemand segnen und nicht nur durch andere mich. Das ist ja der niedrige Level von Segen, oder? Wenn wir hier vorne stehen und sagen, oh, Gott hat mich gesegnet. Ich habe das und das und das bekommen. Das ist gut. Aber wie viel besser ist es, wenn du hier vorne stehst und sagst, Gott hat gesegnet durch mich. Ich konnte dem das geben und dem das geben und dem das geben und mir fehlt es an nichts. Preis dem Herrn. Das ist für mich der Level, der mich interessiert. Der andere ist gut, der gehört natürlich dazu. Wenn ich nichts empfange, kann ich auch nichts geben. Aber ich will den anderen nicht aus dem Auge verlieren, wisst ihr? Wofür? Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist unser Motto und das ist nicht nur leeres Wort. Also wie kann ich mehr Wort hören? Das eine ist schon mal, was wir jetzt gerade tun. Du sitzt in einem Gottesdienst, wo das lebendige Wort geteilt wird. Es ist nicht in jedem Gottesdienst selbstverständlich, nicht in jeder Kirche, aber wenn du das tust, egal wo du jetzt gerade bist, viele hören diese Predigt jetzt im Internet oder über CDs später. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo das volle Evangelium verkündet wird, kannst du sicher sein, du wirst in jeder Predigt gesättigt. Du wirst Wort hören und es wird deinen Glaubenslevel immer ein Stück weit erhöhen. Erwarte nicht die 100% Steigerung jedem Gottesdienst. Das wäre unnatürlich und ungesund. Aber erwarte, dass Gott jedes Mal ein bisschen was drauflegt. Und 1% mal 52 Wochen sind? Richtig. Über 50% Wachstum in einem Jahr. Und wenn du das hochrechnest auf viele Jahre, die Gott dir geben mag, dann wirst du immer nur bergauf steigen und nie bergab sinken. Das andere ist Zelttreffen. Und ihr geht ja alle in Zelttreffen. Wir haben ja herausgefunden, dass wir viel mehr Leute in den Zellen haben, als wir im Gottesdienst sitzen haben. Fand ich ganz spannend. Also, ja, wir haben mehr Zellbesucher als Gottesdienstbesucher. So viele gehen in Zellen und nehmen das Wort auch dort mit. Andere gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ich höre mir Predigten an. Wir haben also 20.000 Downloads, glaube ich, im Jahr von unseren Predigten. Die Leute sich runterladen und hören die überall. Keine Ahnung, wo die überall gehört werden. Wir haben Meldungen aus allen Teilen der Erde bekommen. Ich glaube, jeder Kontinent war schon dabei, wo Leute uns einfach mal Dankeschön gesagt haben, dass wir das machen. Deutschsprachige Leute in Australien haben mir geschrieben oder auf den Philippinen und Thailand und freuen sich, dass sie das Wort hören können. Auf die Weise. Haben keine Gemeinde vor Ort, die jetzt Deutsch spricht und können auf die Weise mal in ihrer Heimatsprache was hören. So, das Wort macht was mit dir. Meine Vorbilder als Prediger oder als Pastoren sind Leute, die haben sich oft mit dem Wort einfach zurückgezogen. Die haben sich ein paar damals noch Kassetten mitgenommen, haben sich in die Garage gesetzt oder in ihr Auto, wenn sie keinen Platz haben, und haben mal 8 Stunden am Stück Predigten gehört und haben sich einfach mal volllaufen lassen. Als junger Mann habe ich mich mal volllaufen lassen. Her mit Jörg zusammen. Weißt du noch? Ich bin gerade zum Unteroffizier befördert worden, wir waren in Daden drüben Übungsplatz, wir haben uns volllaufen lassen, weil wir waren jung bekehrte Christen. Und Jörg, wir haben gesagt, wir können ja beten dafür, dass der Alkohol uns nicht schadet. Waren ja Glaubensmänner, ne? Nur mit wenig Reife damals. Also haben wir uns ordentlich volllaufen lassen mit dem falschen Zeug. Und das Ergebnis war nachher, mich haben sie rausgetragen mit dem Bett auf dem Flur. Und dann auf einmal stand der Kommandantschef vor mir und der Spieß und es war so peinlich. Ich konnte kaum noch Augen aufmachen. Die haben mich da richtig rausgetragen in den Flur und alle standen um mich rum und haben mich ausgelacht. Ich auch schon toll, fantastisch. Das war ein Einstein als Unteroffizier, ne? Genau, so von so jemand möchte man sich führen lassen. Fantastisch. So, ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich richtig besoffen war. Ich habe noch ein paar Jahre danach Alkohol getrunken. Irgendwann habe ich dann aufgehört. Also ich war kein Alkoholiker, hatte auch nie wirklich ein Problem damit. Aber heute lasse ich mich mit anderen Dingen volllaufen. Nämlich mit guter geistlicher Nahrung. Das liebe ich. Wenn ich Training mache, Sport oder was, meistens habe ich irgendwas Geistliches im Ohr oder auf dem Fernseher vor mir und lasse mich inspirieren von Männern und Frauen Gottes, die mich einfach segnen. Gemeinschaft mit Christen, das ist was Glauben aufbaut, wenn ihr über das Wort euch austauscht. Das passiert ja an allen möglichen Orten, an Geburtstagsfeiern, einfach an Zusammensein, am Abendessen, was man zusammen einnimmt mit Freunden. Und irgendwie kommt es dann doch immer wieder auf geistliche Wahrheiten. Jeder bringt dann meistens irgendwas mit, irgendeine Geschichte, irgendein Zeugnis. Wir hatten jetzt mit unseren Ironman-Treffen. Mit 12 Männern haben wir gefrühstückt. Rafa war noch dabei, Kale und 14 waren wir eigentlich. Und so viele hatten irgendwas, was sie erzählt haben, was sie erlebt haben, gerade mit Gott. Das war so, wisst ihr, da gingst du raus aus dem Treffen, dachte ich, das war eine gute Zeit. Mein Glauben ist ganz oben, Halleluja, Ehre sei Gott. Oder das aktive Einfordern von Jüngerschaft und von Mentoring ist so ein Ding. Wenn du in der Zelle bist, dann hast du das Privileg, du hast jemanden, der dich dir angeboten hat, als Vater oder Mutter im Glauben zu fungieren, solange wie du das eben brauchst. Und da kannst du hingehen und sagen, oh Heike, könnte ich mit dir mal eine Zeit verbringen? Würdest du mal in mein Leben reinreden? Dürfte ich dir mal ein paar Fragen stellen? Dürfte ich dir mal sagen, wie es mir so geht und wo ich gerade so hänge? Ja, natürlich. Machen wir einen Termin, dann und dann. Gehen wir zusammen Mittagessen oder kommst einfach vom Kaffee vorbei und wir reden. Und was passiert? Wenn du da rausgehst, ist dein Glauben gewachsen. Du hast das Wort gehört, du hast es auf dein Leben sogar angewendet gehört. Nicht jeder nutzt das, das ist sehr schade. Für die Zellleiter vielleicht überlebenswichtig zurzeit. Aber wenn ich du wäre, ich würde sagen, wow, darf ich da auch mal kommen? Muss da nicht jeden Tag hingehen? Mach's nicht jeden Tag, aber ich sage meinen Männern, 4-mal im Jahr ist in Ordnung. Und da gibt's welche, die nutzen das sehr, die haben schon alle Termine für nächstes Jahr festgemacht mit mir und andere, die kommen eben nicht. Das ist aber ihr Problem, weil das Angebot kommt und im Glauben mache ich ja den Schritt, wenn ich sage, ich hole mir einen Termin. Richtig? Den kann niemand für dich machen. Wenn du sagst, ich will das nicht oder ich habe Angst, dass der mir irgendwas Böses sagt, sagt er dir ja nicht. Der will dich ja segnen. Und wenn da mal eine Korrektur mit drin ist, dann sei doppelt dankbar. Die Bibel, die Sprüche sagt, dass wenn dich jemand korrigiert, dann ist es wirklich dein Freund. Neulich habe ich jemanden korrigiert, habe ihm irgendwas gesagt, da guckte was aus der Nase raus. Das sagte ich dem Bruder auf einer Feier, war ich, du, da guck was aus der Nase raus. Ein langer Faden. Oh, dann sage ich, das habe ich gesagt, weil ich dich liebe, das weißt du, ne? Okay. Andere drehen sich um, machen. Wisst ihr? Das machen die meisten. Aber die Freunde sagen es dir. Sie sagen dir, du hast gesehen das und das. Okay. Soll sich jetzt nicht outen. Ehre sehr gut, aber das machen Väter, oder? Das machen Mütter, das machen Väter mit ihren Kindern. Die lassen den nicht irgendwo reinlaufen und lassen das andere sich lustig machen. Wir ehren und schützen einander. Eine Hörbibel ist eine fantastische Sache, das Wort zu hören. Es gibt Morgen, da kann ich ein bisschen länger schlafen, wenn ich frei habe vielleicht oder Urlaub ist. Und dann habe ich oft hier mein iPad liegen, da ist meine Bibel drauf. Und dann drücke ich und dann liege ich da eine halbe Stunde und lasse mich berieseln mit vielen guten Kapiteln aus dem Wort. Das ist mal was anderes. Ich lese auch sehr gerne, aber manchmal ist es einfach nur schön. Man liegt mal da, man lässt es auf sich einwirken. Da kann man halt nicht markieren und so, was ich auch gerne mache oder was dazu schreiben, aber man kann einfach mal hören. Das ist die eine Art, also durch die Predigt anderer. Das wäre die Überschrift für diesen ersten Punkt, wie mein Glaube durchs Hören wächst. Der zweite Unterpunkt ist durch die stille Predigt anderer. Immer die laute Predigt, jetzt kommt die stille Predigt anderer. Und die geht zum Beispiel durch das Lesen von Gottes Wort. Da haben Leute gepredigt in seinem Namen. Und das ist aufgeschrieben worden, durch Briefe, durch Bücher, durch Aufzeichnungen. Und wir lesen das, und indem wir das lesen, fängt das Wort oft, nicht immer, aber oft an zu sprechen zu uns. Und es baut meinen Glauben auf. Je mehr ich im Wort bin, desto weniger attraktieren oder beeinflussen und sind mir andere Dinge attraktiv, wenn das Wort mich beherrscht. Dann kann nicht so viel anderes mehr wirklich Aufmerksamkeit bekommen, weil ich bin sozusagen imprägniert. Wisst ihr, was das ist? Imprägniert. Wenn du dir neue Schuhe kaufst, hier neue schöne Lederstiefel, dann werden die erstmal imprägniert. Und wenn der erste Regen kommt, kein Problem. Man muss sie nach einer Weile wieder imprägnieren. Ne? Das ist, das lässt nicht ewig auf sich warten. Aber es ist ein Schutz da. Und wenn ich mit dem Wort Gottes imprägniert bin, dann prallt vieles an mir ab, was sonst meine Aufmerksamkeit bekäme, mich in Versuchung führen würde und. Deswegen viele fragen, warum sagst du immer, jeder soll das Jahr die Bibel lesen? Weil das die beste Imprägnierung ist, die ich kenne. Jeden Tag ins Wort zu gehen. Fantastisch. Wer das nicht macht, der läuft in Gefahr, immer auf und ab. Das sind dann so oft die Christen, die sagen, oh, mir geht's so gut, ich bin begeistert, aber mir geht's so schlecht, es ist so eine schlimme Zeit. Und das immer im Wechsel. Das ist anstrengend, vor allem für die um ihn rum. So, hilf ihm und sag, lese die Bibel jeden Tag. Fang doch mal damit an, du wirst sehen, es passiert was. Ständig das Richtige tun, verändert Situationen und Umstände. Oder das Lesen von Büchern, das sind die anderen stillen Prediger. Wenn du gutes Buchmaterial hast, von Predigern, wo du weißt, die gehen die richtige Richtung, die haben volles Evangelium in ihrer Lehre drin, die bauen dich auf. Weiß nicht, Joyce Meyer ist ja bestimmt hier ein Begriff. Ne? Wer liest Joyce Meyer? Aha, oh, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Oral Roberts, John Bevere, Bill Johnson. Es gibt viele, ja, es gibt viele gute. Aber nicht alles, was wo Christ draufsteht, ist auch gut. Habt ihr schon gemerkt? Wir haben angefangen, unseren Büchertisch auch da ein bisschen zu sortieren jetzt. Nicht mehr alles, was gerade so in ist, zu nehmen, sondern sagen, okay, wo sind die Punkte, die wirklich aufbauen? Und nicht, wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung. Paulus warnt vor jedem Wind der Lehre. Du hast jedes Jahr auch im Christentum irgendwelche Lehren, die da, Sonderlehren, die da so reinkommen. Das ist nicht so schlimm, nicht so dramatisch, aber es kann dich ablenken und es kann dich verwirren. Ich mag die Klarheit des Wortes, ich mag Dinge abgedeckt wissen vom Wort und vor allem auch Bücher, die ich lese, weil sonst ärgere ich mich hinterher über die vielen Stunden, die ich mit dem Buch verbracht habe, wo ich dachte, also aufgebaut hat mich das gerade mal gar nicht. Es hat mich mehr verwirrt oder ich ärgere mich drüber, weil es ist nicht im Wort abgedeckt. Die dritte Möglichkeit, mein Hören im Wort zu prägen, ist dadurch, dass du dir selbst predigst. Pastor Robert hat ja neulich auch darüber gesprochen. Sich selbst, wir nennen das meistens proklamieren, er sagt, sich selbst predigen, es meint genau dasselbe. Ich spreche die Wahrheit aus, auch und gerade für mich. Nicht nur für die Umgebung, sondern für mich. Lautes Bekennen von Bibelstellen ist ein Weg dazu. Oder das Aufhängen von Schriftstellen an spezifischen Bereichen in deiner Wohnung. Groß ausgedruckt vielleicht oder handgeschrieben als Plakat irgendwo hängen, dann Aussagen, die diametral gegenüber dem stehen, was du gerade an Problematik erlebst. Was weiß ich, du hast gerade finanziell Probleme, die Bank macht dir Druck, du musst jetzt Sonderleistungen machen, du weißt nicht woher. Und dann machst du ein Schild und sagst, mein Gott, will all meinen Mangel ausgleichen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. So, wenn du das Bankkonto guckst, sieht so aus, wenn du an die Wand guckst, sieht so aus. Und du veränderst Stück für Stück Dinge in der geistigen Situation, die auch Auswirkungen haben auf die materielle. Du ziehst Dinge hinterm Vorhang vor, sozusagen, in unsere Welt. Und das ist es, was Bekenntnis meint. Genau, der Vorhang kommt. Ich hatte heute den Eindruck, ich habe das eben nicht gesagt, weil ich denke, es passt auch hier rein, für 2 bis 3 Personengruppen. Das eine sind Leute, die durch Ehescheidung gegangen sind, irgendwann in ihrem Leben. Und die tief verletzt wurden in dem Prozess. Niemand geht da ohne Verletzung raus. Das andere sind Leute, die aus Gemeindespaltung da durchgegangen sind oder Dinge erlebt haben. In anderen Gemeinden, wo Dinge übel ausgegangen sind und Leiden entstanden ist, Schmerz. Ich möchte dir Folgendes sagen. Diese vergangenen Dinge reden immer noch zu dir über deine Zukunft. Und solange sie das tun, solange wirst du keinen Fuß vor den anderen bekommen nach vorne. Du wirst deinem Ehepartner, deinem neuen vielleicht, den du jetzt hast, oder den, den Gott dir geben wird, du wirst ihm nicht vertrauen. Nicht so, wie du es solltest. Du wirst immer noch im Hintergrund haben, ich weiß ja, wie es ausgeht letztendlich. Ich habe es ja schon mal erlebt, es fing ja auch damals gut an. Niemand heiratet ja ein Monster. Aber dann, nach 10 Jahren, auf einmal, wer ist der Mann, wer ist die Frau? Die habe ich geheiratet. Das kann passieren. Aber wenn du dich bestimmen lässt von dem vergangenen Schmerz, dem Vertrauensbruch, dem Verrat, der gewesen ist, egal ob in Gemeinde oder in Ehe, dann wirst du nicht weitergehen können mit Gott. Das ist ein geistiger Eindruck, ist kein Teil der Predigt jetzt. Das ist ein geistiger Eindruck. Ich glaube, Gott will hier jemanden herausfordern, zu sagen, ich entscheide mich, völlig zu vergeben und Gott abzugeben und ganz hundertprozentig zu vertrauen zu dem, was jetzt gerade mir gehört, wenn du schon verheiratet bist oder kommt oder wenn du jetzt in dieser Gemeinde bist. Das heißt, ich vertraue hier. Gibt es eine Garantie, dass es nicht nochmal passiert in deiner Ehe oder in deiner Gemeinde? Nein. Aber eine Garantie gibt's. Du kannst nie tiefer fallen als in seine Hand. Und wenn er es ist, der dich führt, in guten wie in schlechten Zeiten, wirst du sicher sein. Das musst du über alles andere stellen. Niemand kauft sich einen zweiten Hund, habe ich schon mal gesagt, wenn er einmal erlebt hat, wie sein erster grauenvoll gestorben ist. Dann sagt man sich, das will ich nie mehr erleben. Oder Katze oder was auch immer dein Haustier war. Das sind grausame Momente. Viel grausamer noch, wenn ein Mensch stirbt, den du liebst. Denkst du, nie mehr will ich mein Herz so an jemanden kleben, weil das tut so weh, wenn es dann so ausgeht. Unser Herz ist dazu bestimmt zu lieben. Zu jeder Zeit. Und immer wieder. Und das geht nur, wenn wir zuerst ihn lieben. Und mit seiner Liebe gefüllt bleiben. Und daran hängen, wie an einem Seil, das uns vor dem sicheren Abgrund bewahrt. Denn genau das ist es. Das ist der Herr. Der Herr ist nicht eine Möglichkeit. Der Herr ist die eine Möglichkeit. Und wenn du dich an ihm festhältst, egal was in deiner Vergangenheit war, dann fängt deine Vergangenheit an, keinen Einfluss mehr zu nehmen auf deine Zukunft. Und unsere Gegenwart sollte schon nicht mehr beeinflusst sein von der Vergangenheit, sondern von seiner Zukunft. Und seine Zukunft für uns steht fest. Und die ist ewig und herrlich. Punkt. So, vertraue ihm. Lass los. Das Wort wollte ich euch noch mitteilen. Gehen wir zurück zum Hören. Es hängt alles zusammen, ihr merkt es. Ängste und Sorgen sind die Dinge, die ja geboren werden durch diese Beziehungserlebnisse, die du vielleicht gehabt hast. Du vertraust nicht mehr. Du hast Angst, dass es dir wieder passiert. Du weißt noch, wie es sich anfühlt. Lass es los. Gib es dem Herrn zurück. Gib die Sorgen weg. Gib die Ängste weg. Entscheide dich, seinen Weg zu gehen, klar und deutlich. Egal, was es dich kosten mag. Und du wirst sehen, es geht ganz anders aus. Was ist beim richtigen Hören zu beachten? Erstens, wähle gut aus, wem du zuhörst. Welchen Prediger glaubst du? Dem liberalen Theologen? Dem Prediger eine Leidens- und Armutstheorie oder Theologie? Einem Vollevangeliumsprediger? Es gibt viele Lager im Christentum, die sich interessanterweise alle auf die Bibel berufen. Werdet ihr rausfinden, je länger ihr euch umguckt, werdet ihr merken, alle haben die Bibel in der Hand, jeder hatte irgendeine Stelle, irgendeinen Vers, womit er seine Art zu glauben auch belegt. Und diese sind teils sehr, sehr gegensätzlich. Wo sie übereinstimmen ist bei der Rettung durch Christus, da sind sich alle, die wirklich Christen sind, einig, das ist der einzige Weg zum Heil. Aber bei den kleinen Nebensachen und auch bei den größeren gibt es manchmal schon erstaunliche Unterschiede. Wenn du über Wohlstand nachdenkst zum Beispiel oder über Heilung, wenn du über die Gaben des Geistes oder über den Dienst der Frau mit anderen Christen dich austauschst, über das Zungenreden, über die Taufe, über Jüngerschaft, über Evangelisation, über Art des Gemeindebaus, überall hast du tausend verschiedene Ansichten und Meinungen, was richtig ist. Und ich sage ja gar nicht, was wir machen, ist besser als was alle anderen machen. Wer wäre ich, dass ich das sagen könnte? Aber ich weiß eins, was wir tun, haben wir geprüft über viele Jahre. Und die Entscheidungen, die wir getroffen haben daraus, sind wohl durchdacht. Und wir empfinden, dass Gott uns diesen Weg gegeben hat, Gemeinde zu bauen. Diesen Weg zu predigen, diesen Weg Dinge zu glauben. Natürlich könnte ich jetzt auch 1000 Bibelstellen nennen und könnte euch viele, viele Zeugnisse sagen. Fast jeder von euch könnte aufstehen und könnte etwas dazu beitragen und erzählen, jawohl, das funktioniert. Wobei das nicht das Einzige ist, was das belegen darf, die Funktionalität, sondern auch das Wort. Und das ist das Wichtigste für uns. So, du musst für dich herausfinden, wem hörst du zu? Wenn du nämlich allen zuhören willst, das ist ein falsches Verständnis von Ökumene. Ökumene meint nicht, wir machen alle eins, sondern Ökumene meint, wir nehmen den kleinsten gemeinsamen Nenner und machen damit was. Und das funktioniert. Aber alles eins machen funktioniert nie. Okay? So, ich bin von manchen Konferenzen gekommen, gerade als junger Christ, und ich war verwirrter und durcheinander als vorher. Ich war nicht gesegnet in der Weise, wie ich es mir erhofft habe, sondern ich bin total verwirrt nach Hause gegangen. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass es verschiedene Lager gibt, auch im Charismatium, verschiedene Lager, die Dinge unterschiedlich sehen. Was ist richtig, was ist falsch? Ich musste für mich Entscheidungen treffen, das Wort nehmen, nachprüfen und sagen, okay, das kann ich sehen, aber das kann ich nicht sehen im Wort. Da nimmt jemand eine Bibelstelle aus dem Zusammenhang und belegt es damit und sagt, das ist für mich nicht glaubhaft. Okay, und so kamen wir hin, dass wir heute sagen, wir haben so eine Lehreinheit in der Gemeinde geschaffen, die auch Schutz geben soll und Sicherheit. Das kann dir passieren, wenn du auf eine Konferenz kommst zurück, hast du irgendeinen schrägen Gedanken mitgebracht und bist erstmal durch den Wind. Das ist passiert, das gehört zum geistigen Wachstum dazu. Man muss für sich selbst dann Dinge sortieren und sich selbst entscheiden, wem glaube ich jetzt mehr? Was sagt das Wort wirklich? Wir haben alle die Bibel, wir können sie lesen und die ist wesentlich unkomplizierter, als sie viele Theologen glaubhaft machen wollen. Du musst prüfen und dich entscheiden, zu welchem geistlichen Lager der Christenheit du letztendlich gehören willst. Da geht kein Weg dran vorbei. Das kann auch ich für dich nicht machen. Die Art, wie du prüfst, ist, indem du anhand des Wortes Gottes die wichtigen Bereiche überprüfst. Die Bereiche, wo du Zweifel hast. Die andere Möglichkeit ist, indem du Menschen vertraust, die diese Prüfung vor dir gemacht haben. Wenn da Leute sind, wo du sagst, dem vertraue ich, wenn der das geprüft hat, kann ich das übernehmen. Wir haben das auch in einigen Bereichen so gemacht, wo wir nicht so tief einsteigen konnten, einfach aus Hintergründen, aus sprachtechnischen Hintergründen oder anderen Dingen. Und wir gesagt haben, okay, wir vertrauen diesem Mann oder diesem Leiter und der hat das über Jahrzehnte geprüft und für so empfunden, sagen wir, okay, wir hängen uns da dran. Das kann auch sein. Diese beiden Möglichkeiten, anhand vom Wort selber prüfen oder jemandem, dem man wirklich vertraut, die Prüfung sozusagen überlassen und sagen, das kann ich annehmen, da habe ich keinen Zweifel. Und wisst ihr, wenn wir einst vorm Herrn stehen, dann wird keiner von uns sagen können, wir haben es hundertprozentig richtig geglaubt. Keiner. Aber wir werden Rechenschaft geben müssen, haben wir das, was wir geglaubt, auch getan. Darum wird es gehen. Wir legen den Level fest. Wir werden nach unserem Erkenntnisstand beurteilt. Nicht nach der Wahrheit im ultimativen Sinne. Das geht dann nur um die Errettung selbst, aber nicht um die Details, um die Belohnung, um die Kronen oder wie auch immer das Wort das auslegt. So, welchem Leiter folgst du? Das geht in der Zelle schon los. Darf dein Zellleiter dir Wahrheiten sagen, die du einfach erstmal glaubst? Auch wenn du vielleicht das ganz anders fühlst oder früher mal anders erlebt hast? Du musst nicht dabei bleiben, du solltest es dann durchaus prüfen. Lass dir die Argumente sagen. Schlag die Bibelstellen nach. Lies Fachliteratur zum Thema. Und finde raus, was ist wahr. Was ist für dich wahr. Okay? Ich hoffe, ich verwirre euch jetzt nicht zu sehr. Das ist ein bisschen herausfordernd jetzt gerade. Aber ich glaube, dass viele von euch auch in dem Stand sind, im Reifestand zu sagen, ja, das passiert mir ja schon. Ich bin ja schon immer wieder mal an diesem Punkt und ich weiß nicht genau, wie gehe ich damit sauber um. So hoffe ich, dass dir das jetzt ein bisschen weiterhilft. Beim richtigen Hören, also beachte erstens, wähle gut aus, wem du zuhörst. Finde für dich eine Ecke und dann steh auch dazu und sag, hey, ich gehöre zum Wort des Glaubenslagers, das ist mein Lager. Oder ich gehöre zum Zellgemeindelager. Wir haben ja so ein bisschen ein Lager, was aus mehreren Lagern besteht. Das ist ja gut so. Wir haben viele Dinge genommen von vielen verschiedenen Bewegungen und Gemeinden, die gut sind und die uns einfach gesegnet haben. Der zweite Punkt ist, schaffe dir Routinen und Gewohnheiten, um keinen Tag zu verbringen, ohne das Wort zu dir reden zu lassen. Also achte, wem du zuhörst, und dann schaff dir Gewohnheiten. Feste, regelmäßige Gebetszeiten. Ja, das haben wir doch alles schon gehört. Ja, aber machen wir es schon alle. Hören ist gut, aber danach handeln, sagt der Herr, das bringt Leben. Haben wir wirklich jeden Tag eine Gebetszeit? Auch wenn du meinen Alltag wüsstest, das geht gar nicht. Ich habe kleine Kinder oder ich habe früh eine Arbeit und Schicht und all das. Dann finde einen Weg. Keiner kann das für dich tun. Finde einen Weg. Und wenn du Schichtarbeiter bist, dann finde Weg A und Weg B. Oder Weg A, B, C, D, E, F, G, H, wenn es 7 Tage sind. Finde Wege. Mach dir eine Routine draus. Sag, okay, ich nehme 5 Uhr auf und habe um 5:30 bis 6 oder bis 6:30, wie du das zeitlich meine stille Zeit. Und wenn ich Schicht habe und fange noch früher an, dann mache ich meine stille Zeit eben dann um 18 bis 18.30 Uhr. Und den Ort muss ich dann wählen, dann fahre ich halt nicht direkt nach Hause, sondern setze mich in mein Auto. Und bleibe eine halbe Stunde da sitzen, weil daheim sind die Kinder und dann geht direkt alles los, dann komme ich nicht mehr dazu. Oder als Hausfrau zu Hause, was ist die beste Zeit? Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder wenn das dann nicht klappt, dann ganz früh, früher als die Kinder aufstehen. Oh, dann muss ich ja so früh aufstehen. Musst du nicht. Darfst du. Der dritte Punkt. Achte darauf, dass deine 3 geistlichen Kanäle nicht gegeneinander arbeiten, wenn du hörst. Deine geistlichen Kanäle sind deine Augen, denn die sehen, lesen, beobachten, nehmen Dinge auf. Jetzt gerade, du siehst, du hörst nicht nur meine Stimme, sondern du siehst mich. Je näher du vorne sitzt, desto mehr kannst du in mein Gesicht sehen und kannst prüfen, meint der, was der sagt? Oder er hat eine ganz andere Mimik, als er eigentlich spricht. Deine Augen nehmen wahr. Und dann natürlich deine Ohren als 2. Kanal. Du hörst hin. Du hörst das Wort. Du hörst, was ich sage. Du hörst den Prediger vom Fernsehen oder von der Kassette oder der CD oder im Internet. Du hörst. Du hörst, wenn du in Glaubensgesprächen mit Geschwistern bist. Du hörst, wenn du in der Zelle bist und deine Zellleiterin, dein Zellleiter spricht. Du hörst einen Aufnahmekanal. Und der dritte ist dein Mund. Dein eigenes Sprechen. Und das ist das größte Problem meiner Beobachtung nach von Christen. Sie hören das Richtige, sie sehen sogar oft das Richtige. Vielleicht haben viele schon gelernt, Pornokanäle auszuschalten und so Sachen und gucken sich richtige Dinge an, gute Dinge. Aber dann hörst du sie. Du hörst sie. Sie haben gerade Joyce Meyer im Fernsehen gesehen und hatten einen super Sonntagsgottesdienst erlebt mit einer tollen Predigt. Und dann hörst du sie. Ach, mir geht's so schlecht. Ich glaube, das wird immer schlimmer mit mir. Ach, wenn du wüsstest, meine Tante Elsa ist auch an sowas gestorben. Das ist bestimmt nur der Anfang. Sie sehen, sie hören, aber sie reden gegensätzlich. Ein Haus, was mit sich nicht eins ist, wird nicht bestehen, sagt der Herr. Diese 3 Dinge müssen übereinstimmen, damit sie Kraftwirkung vollziehen. Und wenn wir schon gelernt haben, das sind alles Schritte, gelernt haben, wir haben das Richtige, wir schauen auf die richtigen Dinge. Wir beschäftigen uns, wir umgeben uns nicht mehr mit Leuten, die negativ reden, zum Beispiel. Ich halte mich nicht mehr mit Leuten aus und verbringe da meine Zeit mit. Mein Leben ist kurz genug. Was sind die 70, 80, 90 Jahre? Dann hänge ich dann die Hälfte meiner Zeit mit Leuten rum, die unzufrieden sind, die immer nur rummeckern, die immer nur bei anderen neidisch sind. Ich habe das vor vielen Jahren aufgehört. Ist es lieblos? Nein. Es ist weise. Stattdessen predige ich lieber und hoffe, dass Leute sich verändern. Weil was hat der davon, der so ist? Der wird immer isoliert bleiben oder wird sich immer mit Leuten umgeben, die genauso sind. Die finden sich ja. Wisst ihr, die Unzufriedenen auch in der Gemeinde, die finden sich. Die hängen dann nachher im Bistro um, aber bei uns nicht, woanders. Wir haben sowas hier ja gar nicht nötig. Amen. Halleluja. So, dein Mund sollte also unter Druck auch nichts anderes aussprechen, als das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist der Prüfungspunkt. Wenn du unter Druck kommst, was kommt raus aus diesem 3. Kanal? Kommt da Wahrheit raus oder kommt einfach nur eine Beschreibung der Umstände raus, die ja nichts verändert? Sondern noch manifestiert. Oh, es tut so weh. Ja, es tut, ja, hast du eben schon gesagt. Es tut aber immer noch weh. Ja, ist ja in Ordnung. Warum redest du jetzt nicht was anderes? Ich habe euch mit meinen Knien erzählt. Das ist für mich ein tragendes Beispiel gewesen. Ich hätte sagen können, oh, es tut so weh. Über 1 Jahr lang. Stattdessen habe ich, Halleluja, Ehre sei Gott, ich bin heil in deinen Wunden. Da hat keiner hingehört, war keiner da, ich war alleine. Ich habe mir gepredigt. Ich wollte das aussprechen, was ich gehört und gesehen habe, womit ich mich fülle, beständig. Ist deine Entscheidung, musst du nicht machen. Das ist auch kein Gesetz. Ich liebe dich auch, wenn du es nicht machst. Aber dir wird es nicht besser gehen dadurch. Also um richtig zu hören, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, solltest du dich entscheiden, regelmäßig das Wort Gottes zu hören. Finde Wege, richte dir das ein. Zum Zweiten, festlegen, wann und wie du das tun möchtest. Hab da eine Routine drin. Alles, was du einmal in eine Gewohnheit reingebracht hast, ist viel leichter zu bewahren. Als wenn du jeden Tag neu überlegen musst, oh Gott, wann mache ich denn heute stille Zeit? Oh, ich bin so spät ins Bett gekommen und boah, ich glaube, heute lasse ich es mal ausfallen. Machst du das auch mit deinem Frühstück, Mittagessen und Abendessen so? Nee, du hast eine Routine, du weißt, es kommt. Die Zeit wird sich genommen. Punkt. Ist wichtig. Möglicherweise ist das Wort sogar noch wichtiger als die physische Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und drittens festlegen, wem du erlaubst, Gottes Wort in dein Leben hineinzubringen. Wer darf in dich hineinsprechen? Wem hörst du zu? Wem gestattest du, relativ ungefiltert, Wahrheiten in dich reinzunehmen? Wenn ich alles prüfen würde, was ich höre, würde ich am Tag nicht viel hören können. Wenn ich jeden Prediger, wo ich im Fernsehen oder wo auch, dann müsste ich ständig die Bibel, da bräuchte ich für eine Predigt wahrscheinlich 3 Tage, um die geprüft zu haben, ob die wirklich so vom Herrn ist. Also höre ich jetzt nicht mehr jedem zu, sondern ich höre denen zu, die ich eine Weile lang geprüft habe und wo ich sage, die sind klar auf Richtung. Das ist die Richtung, die Gott mir auch gezeigt hat für mein Leben, da gehe ich weiter. Und wenn ich Koblen zuhöre oder die Hagen-Bücher lese, brauche ich nicht jedes Wort nachschlagen. Das habe ich am Anfang mal gemacht, aber ich vertraue, wisst ihr, Vertrauen. Ich vertraue diesen Persönlichkeiten und ich habe mir ihr Leben angeschaut, einige bis zum Ende, und ich habe gesagt, die haben einen guten Dienst gemacht, die waren weise, die waren fruchtbar in dem, was sie getan haben. Und diesen Männern erlaube ich, ungeprüft in mein Leben hineinzusprechen. Wisst ihr? Das heißt nicht, ich nehme jede Torheit an, die da käme. Das nicht. Aber da ist nicht viel Torheit. Da ist viel Weisheit. Amen. So, finde raus, wem hörst du so zu? Wem erlaubst du das so? Und da leg diese Kritikdinger ab, die du vielleicht sonst noch in dir hast, alles zu prüfen. Wir sind ja Deutsche, wir lernen das ja. 10-mal prüfen und dann 1-mal glauben, das ist ausreichend. Aber geistlich kostet dich das eine Menge. Finde raus, wem kannst du vertrauen, und dann vertraue auch. Dann riskier doch sogar mal, dass jemand einen Fehler macht. Ich werde auch mal Fehler machen. Vielleicht habe ich in der Predigt mal was gesagt, was gar nicht genauso war, und habe eine Bibelstelle verwechselt. Deswegen ist niemand gestorben. Aber viel Leben ist geflossen, trotz Fehler, die wir machen. So erlaube auch Fehler. Erlaube dir Fehler, erlaube sie anderen. Und lerne Vertrauen. Vertrauen ist eine Herzensangelegenheit. Und mal ganz ehrlich, wünschst du es dir nicht auch, dass dir Menschen vertrauen? Einfach so, ohne dass du es ständig beweisen musst. Stell dir vor, du müsstest deinen Kindern jeden Tag neu beweisen, dass du ihr Vertrauen verdienst. Dass das, was du ihnen sagst, auch wirklich richtig ist. Wie traurig wird das Leben. Manche Christen gehen so mit ihren Leitern um. Ich höre das manchmal von Zellleitern. Das macht mich ganz traurig, weil ich weiß, die Zellleiter, die wir hier haben, das sind mit die feinsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Die geben ihr Leben hin für euch. Die investieren sich. Die lassen sich das was kosten in jeder Hinsicht. Und die lieben euch mit allem, was sie können. Und keiner davon ist perfekt. Hast du das schon rausgefunden? Keiner davon. So wenig wie du, so wenig wie ich. Und das zu akzeptieren, ist der erste Schritt zu vertrauen. Dann möchte ich euch noch was über Glauben mitteilen. Der 6. Punkt. Glaube ist ein Diener. Wusstet ihr das? Ein Diener. Glaube ist nicht nur ein Diener, sondern er möchte gerne dein Diener sein. Im Hebräerbrief steht, Christus aber als Sohn über sein Haus, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende als zuverlässig und beständig festhalten. Christus wird hier als das Haus Christi bezeichnet. Das gehört gerade. Als Sohn über sein Haus. Und dann steht im Epheserbrief, folglich seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Heimatlose, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Hast du das jemals gelesen? Das ist so fantastisch. Du bist im Haushalt Gottes. Das ist dein Platz. Da bist du angenommen worden. Wir sagen ja oft als Kindesstadt, wir sind Kinder Gottes. Aber wir sehen dabei, dass wir damit auch Teile seines Haushalts sind. Und dieses Haus, das ist bekannt als Haus des Glaubens. Im Galaterbrief schreibt Paulus, wie wir nun also Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken für alle, vor allem für die Hausgenossen des Glaubens. Das bist du. Das ist die Stelle, die direkt nach dem 9. Vers kommt. Wisst ihr noch, was da steht? Galater 6, Vers 9? Wer weiß es? Genau. Wenn wir das Richtige tun und beständig tun, dann werden wir ernten. Und dann geht direkt danach, wie wir nun also Gelegenheit haben. Darum geht es dabei. Das Gute, das Richtige tun, im Glauben zu handeln, und zwar beständig, für die Hausgenossen des Glaubens zuallererst. Vor einigen hundert Jahren nannte man mächtige Familien Häuser. Wenn jemand den Sohn des Hauses so und so vorstellte, dann begriffen die Menschen, dass die ganze Macht, der Reichtum und die Integrität dieser Familie durch diesen Namen repräsentiert wurde. Hohenzollern ist ein Haus, das wir in Deutschland hatten. Oder die von Armins, alte deutsche Adel. So gibt es viele alte deutsche Adelshäuser. Und es gibt die auch in Übersee. Denken wir an die Rothschilds. Die Familie Rothschild war hunderte von Jahren bekannt für sehr viel Geld und sehr viel Einfluss. Jemand, der vorgestellt wurde als Sohn des Hauses Rothschild. Da wusste man, wen man vor sich hatte. Das war einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Und du und ich, wir sind Söhne und Töchter des Hauses des Glaubens. Nicht des Rothschildshauses. Diese Häuser kommen und gehen, wisst ihr. Aber das Haus des Glaubens ist seit über 2000 Jahren auf diesem Planeten repräsent. Und wir sollten also für die Dinge bekannt sein, die zu dieser Familie gehören. Zeitliche und ewige Rettung des Geistes. Wenn mich jemand sieht und weiß, wer ich bin, sollte der das damit in Verbindung bringen. Und bei dir gerade mal so. Er sollte wissen, das ist einer von denen, die Gottes Heil bringen. Die verkündigen, dass Gott ewig rettet. Und die haben Zugang dazu. Das sind Leute, die körperliche und seelische Heilung beanspruchen. Und sogar weitergeben. Wenn ich ins Haus des Glaubens gehe, wenn ich Andrea sehe und mir geht's schlecht, dann weiß ich, wenn ich irgendwo hingehen sollte, um Heilung zu empfangen, dann gehe ich zu ihr. Wenn die mir die Hände auflegt, passiert was. Und wenn sie nur ein geistiges Wort für mich hat, eine Weisheit, ein Wort der Weisheit, irgendwas, und manchmal bricht die Heilung einfach vollständig sofort durch oder ein Prozess startet. Autorität über jede Macht des Feindes ist Teil dieses Hauses, zu dem wir gehören. Wenn jemand sich bedrückt fühlt, dämonisiert vielleicht sogar, gequält und geht dann zu Marion und Charlie, weil er gehört hat, die gehören zum Haus des Glaubens. Die haben Power. Die beugen sich nicht. Die sagen nicht, oh, du tust mir so leid. Ich verstehe das. Ich leide mit dir. Die sagen, komm her, Mädchen. In Jesu Namen, Teufel. Finger weg. Und dann passiert was. Dann passiert was. Weil sie wissen, wer sie sind. Und sie Autorität ausüben über jede Macht des Feindes. Das ist das Wort. Das hat Jesus uns gesagt. Jedem, der glaubt. Bist du jemand, der glaubt? Dann bist du Teil des Glaubenshauses. Wiederherstellung von Beziehungen gehören zu diesem Haus. Wir haben Salbung, Dinge hineinzubringen, auch in die Welt, sogar zu Ungläubigen, die nirgendwo sonst bekommen können. Wir haben Ehepaare beraten, die gar nicht Christen waren. Die kamen zu uns, weil sie gehört haben, ihr macht doch Eheberatung. Wir haben gehört, dass ihr da weiterhelfen könnt. Ja, kommt, kriegen wir schon hin. Wir bringen Dinge hinein, auch in die Welt. Finanzieller Wohlstand, volle Versorgung. Mensch, Leute, wenn jemand was vom Metropol kapiert hat, dann, dass die wirklich glauben, dass Gott die segnen will und Wohlstand gibt. Ich weiß von Leuten, die haben ihren Zehnten gegeben, obwohl sie nicht mehr Christen waren, weil die gehört haben, wie das funktioniert. Hier von einem Gemeindemitglied. Fand ich damals ganz klasse. Er hat das Zehnten gegeben über Monate, weil er gehört hat, wenn ich das mache, dann ist ja Saat und Ernte, das Grundgesetz des Geistes überhaupt. Und das funktioniert, ob ich an Christus glaube oder nicht. Das hat die Wirtschaft längst kapiert. Reziprozität ist nur so eine Sache. Reziprozität heißt, ich gebe dem Kunden was, damit er wieder bei mir kauft. Das funktioniert. Es gibt Firmen, die bauen damit ihr ganzes Geschäft auf. Die verschenken Kleinigkeiten und da fühlst du dich verpflichtet und kaufst dann das nächste Mal das Produkt da. Tuba macht das zum Beispiel. Ja? Andere Firmen, die geben den Gastgeber, die kriegen ein Geschenk und dafür, naja, klar, laden die Kunden ein. Das ist nichts anderes. Saat und Ernte. Die Dinge funktionieren. Menschen in unserer Straße, in unserem Ort, die sollten zu uns kommen, wenn sie krank sind, wenn sie arm sind oder wenn ihre Ehe am Zerbrechen ist. Weil sie wissen, das sind Leute, die gehören zum Haus des Glaubens. Und du musst dazu kein Prediger sein. Du musst einfach nur bekannt sein für das, wofür du stehst. Und das sind einige hier, das weiß ich. Und immer mehr. Spricht sich rum. Das ist ein gefährlicher Ort für den Teufel. Glauben ist ein Diener. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so hättet ihr zu diesem Maulbeerbaum gesagt, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er hätte euch gehorcht. Die Stelle kennt ihr alle. Er spricht von Glauben. Wenn ihr Glauben hättet, nur wie ein Senfkorn, ein ganz kleines bisschen Glauben, dann wäre sogar der Maulbeerfeigenbaum verschwunden, hätte sich ins Meer gepflanzt. Und dann sagt er weiter, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und Schafe hütet und abends vom Feld hereinkommt, wird zu ihm sagen, komm und leg dich gleich zu Tisch. Wird er nicht eher zu ihm sagen, bereite zu, was ich zu essen, zu Abend essen soll. Gürte dein Gewand hoch und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach kannst du essen und trinken. Ist er dem Sklaven zu Dank verpflichtet, dass jener das Befohlene getan hat? Ich meine nicht, sagte Jesus. Wenn du Manfred Roths Auslegung legst oder auch Kenneth Copelands Auslegung, dann kommst du immer wieder darauf, dass diese Verse 7 und 9 zum Schluss jetzt über den Haushalt, dass die eine Illustration des Verses 6, wo es um den Maulbeerfeigenbaum geht, sind. Der Glaube ist demnach ein Diener und man kann und soll von ihm erwarten, dass er seine Schuldigkeit tut. Man darf es dem Glauben nicht erlauben, sich auf die faule Haut zu legen. Wenn du reaktiv lebst, wird der Glauben überhaupt nichts tun können, weil du ihn nicht anstößt. Du gibst ihm zu tun, sozusagen. Du gibst ihm die Arbeit auf. Deine Worte bestimmen, was er tun wird, wenn sie in Übereinstimmung mit Glauben sind. Und da brauchst du keinen Riesenglauben. Du brauchst nur das Glauben, den Glauben, den du heute hast, der reicht. Der Glaube ist ein Samenkorn. Dieses Beispiel jetzt aus Lukas 17, dem geht ja was voraus. Jesus hatte vorher seinen Jüngern bereits das geistliche Gesetz von Saat und Ernte erklärt, das hinter allem in Gottes Königreich steht. Sie wussten genau um diese Dinge. Du musst das Saatgut aussehen, damit es wachsen kann und letztlich die Frucht hervorbringt, die du benötigst. Du musst also kein geistlicher Riese sein, um mit Glauben zu arbeiten. Du musst lediglich den Glaubenssamen, wie klein er auch zu Beginn sein mag, in gute Erde pflanzen und er wird seine Kraft entfalten. So, dein Diener möchte sich dir vorstellen. Er wartet nur darauf, die Berge in deinem Leben zu versetzen. Also schalt ihn doch nicht länger aus. Schalt ihn ein. Lass ihn für dich arbeiten. Denn du gehörst zum Haus des Glaubens. Darum ist jetzt die Zeit gekommen, dass du dich auch so benimmst. Sprich Worte des Glaubens und vertraue darauf, dass der Herr tut, was er tun will. Wir haben uns jetzt angeschaut, dass Glauben eine Bestimmung hat, dass Glauben Autorität bringt, dass Glauben Wahrheit über Fakten bringt, dass es ein Maß des Glaubens gibt. Wir haben uns heute angeschaut, dass der Glauben aus dem Hören kommt und wie wir das Hören aktivieren können und fördern können. Und wir haben uns angeschaut, dass Glauben ein Diener ist, der das tut, was wir ihm zu tun geben. Natürlich in Übereinstimmung mit Gottes Wort, was ja sein Wille darstellt. Ich weise auf das Handout hin, das können wir nachher mit rausnehmen. Da steht alles drauf, ist letztendlich das komplette Skript mit allen Bibelstellen und so, sodass ihr die nochmal nacharbeiten könnt. Ich möchte jetzt noch einen Aufruf machen, einen doppelten. Wenn wir im Glauben neue Dinge erreichen, dann gelten die drei biblischen Grundlagen, die India zum Anfang in dem Video so schön dargestellt hat, die gelten dann auch für uns. Ein bußfertiges Herz mit Demut vor Gott, in den Fußstapfen Gottes zu gehen, seinen Namen hochzuheben, in seinem heiligen Wort zu wandeln und im Glauben zu springen, ohne zu sehen. Das sind die drei Merkmale, die wir da vorgeführt bekamen. Und wenn du heute mit der richtigen Haltung zu Gott kommst, um Vergebung deiner Sünden zu erhalten, denn wenn du das noch nie bewusst getan hast, ist die Gefahr sehr groß, dass du noch gar keine Beziehung mit Gott hast. Und das wäre doch tragisch. Denn ohne Gott zu sterben, heißt ewig verloren zu sein. Mit Gott zu leben, heißt schon in diesem Leben die Herrlichkeiten Gottes zu schmecken. Der Glaube kann erst dann den Dienst in deinem Leben tun, wenn du Jesus gehörst. Dann ist der Glauben dein Diener und kann Dinge umsetzen, von denen wir heute ja einige angeschaut haben. So für viele ist das der Schritt, der heute vielleicht dran ist. Zu sagen, Gott, werd du mein Gott, ich gebe dir meine Sünden, ich gebe dir meine Schuld. Und ich empfange jetzt deine Vergebung. Und ab heute gehöre ich zum Haus des Glaubens. Das heißt nicht, dass du Gemeindemitglied bist oder sowas. Vielleicht sehen wir uns sogar nie wieder. Aber wo immer du hingehst von heute an, wirst du diesen Glauben mitnehmen können. Und der Herr wird mit dir sein, wo immer du bist. Das ist, was er möchte. Das ist, was er anbietet. Und wenn du heute vom Wort überführt worden bist und du möchtest eine Richtungsentscheidung treffen oder etwas vor Gott bekennen, Buße tun für etwas in deinem Leben, was echt falsch gelaufen ist, und du weißt das, waren ja auch prophetische Worte da heute Morgen, wo Gott vielleicht angesprochen hat und hat dir gesagt, hey, das war nicht in Ordnung. Sei das, das eine war vorehelicher Geschlechtsverkehr oder außerehelicher Geschlechtsverkehr und das andere, da ging es ja um Verletzungen und um nicht vergeben aus Ehe- oder Gemeindespaltung und diesen Dingen. Das könnten ja auch Momente sein, wo du sagst, da habe ich mich wiedergefunden. Da brauche ich jetzt, das will ich loswerden, das Zeug. Den Ballast kippe ich hier noch auf den Steinhaufen dazu, denn das ist dem Herrn und das brauche ich nicht tragen. So, andere wollen vielleicht einfach nur sagen, Herr, ab heute verändere ich etwas in meinem Leben. Vielleicht ein ganz bisschen was, eine Kleinigkeit. Vielleicht das Bibellesen. Vielleicht die stille Zeit an sich einzuführen. Mir deine Gewohnheit zu befehlen, mir selbst. Ich befehle mir Dinge, die gut sind, selber. Und die ziehe ich dann auch durch, weil die mich segnen. So, ich möchte euch einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Ich möchte euch diese lange Bühne als verlängerten Altar einfach anbieten. Und jeder, der sagt, ich habe heute hier was in Ordnung zu bringen, knie dich, stell dich, leg dich vor den Altar und sag's Gott. Und wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, komm doch auf die Seite, möchte ich gerne noch mit dir beten. Hier ist Platz, hier ist das Kreuz, hier ist der Umschlagplatz, wo wir unser Versagen lassen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.